Die zweite Substanz ist das, was übrig bleibt, wenn man Bewusstsein, Seele oder Denken des Menschen wegnimmt. Das heißt, alles Materielle in der Welt. Kennzeichen aller materiellen Dinge ist, dass sie Ausdehnung haben, die sehr klein sein kann, aber immer gegeben ist. Descartes nennt diese zweite Substanz deshalb die res extensa, das ausgedehnte Etwas. Dies sind die beiden Substanzen, die der Welt zugrunde liegen, die res cogitans und die res extensa, das denkende Etwas und das ausgedehnte Etwas.
Der entscheidende Gesichtspunkt nun, der die kulturelle und zivilisatorische Entwicklung der Neuzeit beeinflusste wie kaum ein anderer, ist folgender. Beide Substanzen müssen, eben weil sie Substanzen sind, völlig verschieden und getrennt voneinander sein. Denn nur dann können sie unabhängig voneinander existieren und unabhängig voneinander gedacht werden.
Die res cogitans ist also nicht ausgedehnt und die res extensa denkt nicht und hat keine Seele. Denn sonst wären die beiden Substanzen doch irgendwie vermischt oder würden einander überlappen. Aus dieser absoluten Getrenntheit und Verschiedenheit folgt, dass es außer dem Menschen nichts in der Natur gibt, was eine Seele hat, also Denken, Willen und Gefühle. Alles andere, außer dem Menschen, ist demnach eine bloße Sache, die nur mechanisch funktioniert, wie eine Maschine.
Wenn man aber die Natur und alles, was sich in ihr findet, als bloße Sache betrachten kann, ohne Seele, ohne Empfindungen etc., dann ist es erlaubt, sie sich ohne Rücksicht nutzbar zu machen. Das ist ja auch eins der Ziele der Descartes'schen Philosophie, uns zu Beherrschern und Besitzern der Natur zu machen. Die Natur ist nach der Zwei-Substanzen-Lehre also bloßer Rohstoff, den man ohne Bedenken verwenden und verbrauchen kann.
Tatsächlich begann nun mit Descartes die große Zeit der Naturwissenschaften und der Technik. Denn man konnte nun ohne ethische oder religiöse Bedenken oder Tabus forschen und experimentieren, Rohstoffe abbauen und überhaupt alles verwerten, was zur Verfügung stand. Es handelte sich ja um bloße Sachen. Diese Enttabuisierung der Natur setzte den enormen zivilisatorischen Fortschritt der Moderne in Gang und brachte uns den Lebensstandard, den wir heute genießen. Ohne die medizinischen und technischen Errungenschaften, für die Descartes' Metaphysik die Bahn frei machte, wäre unser aller Leben nicht so angenehm und bequem, wie es ist.
Heute sind wir uns allerdings auch der Schattenseiten dieser Entwicklung bewusst, ethisch etwa in der Betrachtung der Tiere als bloßer Sachen, ohne Seele und Gefühl. Die Verletzung eines Tieres wäre demnach bloße Sachbeschädigung. So stand es auch bis 1990 im deutschen Gesetzbuch. Heute erscheint uns diese Betrachtungsweise, die auch eine Folge von Descartes' Zwei-Substanzen-Lehre war, als völlig inakzeptabel.
Dies gilt auch für das Gebiet der Ökologie. Aus der schrankenlosen Nutzung der Natur, wie sie Descartes propagiert hatte, wurden später die bedenkenlose Ausbeutung und der Raubbau an der Natur, bis hin zur Gefahr einer völligen Zerstörung unserer Umwelt. Wir wissen heute, dass dies ein Irrweg ist. Es scheint allerdings fraglich, ob dieser Irrtum Descartes angelastet werden kann. Denn im Unterschied zu vielen, die sich seine Philosophie später zunutze machten, war ihm die Rücksichtnahme auf künftige Generationen und damit so etwas wie Nachhaltigkeit keineswegs fremd. So heißt es im Discours de la Méthode:
Ebenso wahr ist, dass unsere Sorge sich über die Gegenwart hinaus erstrecken sollte. Und dass es gut ist, zu unterlassen, was den Zeitgenossen vielleicht nützt, wenn dies in der Absicht geschieht, anderes zu leisten, was unseren Enkeln umso mehr einbringt.
In den letzten Jahren seines Lebens geschah das, was Descartes unter allen Umständen hatte vermeiden wollen. Er wurde berühmt und dadurch aus seiner Ruhe gerissen, mit verhängnisvollen Folgen. Königin Christine von Schweden, eine begeisterte Leserin seiner Schriften, lud ihn an ihren Hof ein. Descartes zögerte lange, nahm die Einladung dann aber schließlich an. Im September 1649 reiste er nach Stockholm. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn die äußeren Umstände des Lebens dort setzten seiner eher schwächlichen körperlichen Konstitution sehr zu.
Zum einen war es die skandinavische Kälte, die er nicht vertrug. Es ist ein Land der Bären, schrieb er, mitten unter Felsen und Eis. Genauso hart wie die ungewohnte Kälte muss für ihn der gänzlich andere Lebensrhythmus bei Hof gewesen sein, dem er sich nun anpassen musste. Die Königin wollte nämlich bereits morgens um 5 Uhr philosophieren. Descartes aber war zeit seines Lebens Langschläfer gewesen sogar im Dreißigjährigen Krieg. Nun war er zu einem anderen Lebensrhythmus gezwungen. Beides zusammen, die Kälte und das frühe Aufstehen, bekamen ihm schlecht. Er wurde krank und starb schon wenige Monate später, am 11. Februar 1650, im Alter von nur 54 Jahren. Der medizinische Fortschritt, den er mit seiner Philosophie in Gang gesetzt hatte, kam für ihn selbst zu spät.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.